Gibt es Fragen aus dem Publikum? Sonst würde ich auch schauen, wegen dem Chatroom, ob sich jemand meldet. Ja, danke, danke. Danke. Claudia, möchtest du vielleicht anfangen?
Ich würde es gerne euch überlassen, dass ihr anfangt. Ich bin, fühle mich ein wenig abgekoppelt durch das hybride Format. Ich glaube, es ist besser, wenn ich dann einhake.
Okay, wir können dich gut sehen, du bist überall hin projiziert, also von dem her.
Ich
Bitte?
bin wahrscheinlich furchterregend groß, ja.
Ja. Gut, dann möchte ich vielleicht beginnen mit einer kurzen Frage zu Ihrem Hintergrund. Noch einmal, Sie haben ja eigentlich auch Biologie, haben ja auch Biologie studiert und damit auch wahrscheinlich das Interesse dort schon entwickelt für die Ernährung oder ist das erst über
Ach, das war
die
schon
Medizin?
vorher. Das war schon
Ja.
vorher da. Ja, also auf dem Medizinstudium bleibt man manchmal ein bisschen frustriert zurück, was die tieferen Zusammenhänge
Ja.
betrifft. Und nachdem ich eigentlich ursprünglich Tierarzt werden wollte und frage mich jetzt nicht, warum das nicht so war, habe ich dann versucht, das war gerade in den 90er Jahren, wo die Genetik so aufgekommen ist, auch nicht die Molekularbiologie. Ja, die Molekularbiologie aufgekommen ist und diese Inhalte sind damals zumindest wenig berücksichtigt worden im Medizinstudium. Auch Interpretation und so Epidemiologie von Studien waren ihr Thema. Und ich bin seit meiner Kindheit landwirtschaftlich begeistert, deswegen ist es kein Thema.
Okay. Ja, was mir aufgefallen ist, es hat einen Wandel in der Gesellschaft gegeben und einen gewissen Skeptizismus, also gerade was die Medizin allgemein heute anbelangt. Und es werden versucht, andere Wege zu gehen. Innerhalb der Ernährung, das hat sich sehr stark entwickelt, das Interesse. Also ich habe das hier wirklich sehr mit großem Interesse auch verfolgt, wie die Nachfrage war. Jetzt haben wir natürlich einen gewissen Einbruch und da erscheint es mir beständig, dass im Moment der Fokus auf ein paar andere Konflikte gerichtet ist, wenngleich das Thema Ernährung gerade jetzt eigentlich wieder hochpräsent ist. Also die Abhängigkeit oder Nichtabhängigkeit. Ich erinnere mich an März oder April, wo es geheißen hat, Sonnenblumenöl wird jetzt teurer und es wird bis 100% teurer und so war es in den Supermärkten, das ist so ausgegangen. Aber das war das Öl vom letzten Herbst und wir brauchen gar kein Öl von auswärts. Aber das ist sowieso schon geerntetes Öl gewesen. Ja, das ist ja nicht gerade entstanden. Und so erleben wir jetzt im Moment eine Situation, wo die Krise allgemein sich direkt bei uns bemerkbar macht. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir, so wie wir derzeit leben hier in dem Land, keine Probleme haben, uns Land, glaube ich, selbst zu versorgen. Nicht wahr?
Jein. Ich meine, die Selbstversorgungsgrad, vor allem bei diesen aus ernährungsphysiologischer Sicht besonders gesunden Lebensmitteln, ist eher gering. Ja, also Gemüse und Obst, das ist sehr viel Import. Wir sind gut selbstversorgt mit Erdäpfel, Zwiebel und Futter, Getreide und sonstigen Sachen. Das ist natürlich uns, wenn man sozusagen Ernährungssicherheit über eine gewisse Zeitspanne betrachtet, vielleicht ganz schön. Aber langfristig und ohne Krise ist es zu wenig für eine gesunde Ernährung. Und die Vorhersagen, da gibt es Studien von der AGES, die interessanterweise nicht sehr öffentlich breitgetreten worden sind, obwohl sie öffentlich abrufbar sind, wo man sich angeschaut hat, auf Basis der gegenwärtigen Veränderungen im Niederschlagsmuster und mit den ganzen Klimaveränderungen, wie es denn in den Gebieten, in den verschiedenen Anbaugebieten Österreichs aussehen wird. Und da ist für die, also das fängt in der Periode 2036 bis 56, glaube ich, dann an, bis zu minus 48% im niederösterreichischen Flach- und Hügelland. Das heißt, die Hälfte des Ertrages innerhalb der nächsten Jahrzehnte dann irgendwann zu erwarten oder zumindest eine Projektion. Wir wissen ja, dass das alles noch nicht, es kann auch schneller gehen, es kann auch weniger ausfallen, aber die Modelle verheißen da nichts Gutes, vor allem in den fruchtbarsten Regionen. In den alpineren Regionen ist sogar mit Zunahme zu rechnen, auch mit Saisonverlängerung. Also die Landwirtschaft wird ja auch mobil sein werden in der Zukunft. Grundwasserspiegel in Niederösterreich ganz schlecht.
Ja, haben wir gesehen an den Seen bereits. Aber Claudia, was hast du denn für Zahlen da diesbezüglich aus Deutschland, was die Versorgung anbelangt? Weil Grundsätzlich sind wir ja beide noch einmal Exportländer für verschiedenste Bereiche. Wie hast du Aktuelles, was Deutschland anbelangt, dazu?
Ich habe da keine ganz harten Zahlen. Also es gibt viele verschiedene Modelle, aber die Unwägbarkeiten sind halt so groß, dass es auch nicht sehr belastbar erscheint. Aber völlig egal, welches Modell man jetzt ansetzt, also die Schlussfolgerungen sind ja eigentlich die interessanten, die man daraus zieht, und die führen eigentlich immer wieder in dieselbe Richtung, ne? Also das finde ich auch eigentlich das Interessante jetzt an der Veranstaltung heute. Ich war bei den ersten Teilen nicht dabei, aber dass man aus verschiedenen disziplinären Blickrichtungen eigentlich zu sehr, sehr ähnlichen Einsichten kommt. Also egal, ob man jetzt aus der Bodenbiologie kommt, egal, ob man aus der Medizin kommt, egal, ob man sonstige ökologische Aspekte einbezieht, egal, ob man auch Aspekte wie Ernährungssouveränität, soziale Gerechtigkeit einbezieht, die Schlussfolgerungen liegen auf der Hand und laufen alle in die gleiche Richtung. Ich glaube, das ist das, wo wir ansetzen müssen. Also es bringt auch nicht so viel, sich in Zukunftsszenarien zu ergehen. Was könnte es jetzt heißen? Wie viel Ertrag weniger und wo genau oder so? Sondern ich denke, es geht eher darum, die Schritte in die richtige Richtung jetzt im Augenblick zu machen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch der Resilienz. Also ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, eine Lösung als die einzig richtige jetzt anzusehen, sondern wir sollten uns breit aufstellen und deswegen auch ins Experimentieren reinkommen. Also auch kleine Modelle nicht belächeln, sondern einfach mal ausprobieren. Ich glaube, wir werden von dieser Diversität, von der Vielfalt profitieren. Und das trägt ganz sicherlich auch zur Zukunftsfestigkeit bei.
Ja, bitte. Sie haben in Ihrer Präsentation einen Punkt gehabt, ja. Da ging es um Machtverhältnisse, glaube ich, und so weiter. Und das ist, es ist nur so ein kleiner Punkt, aber in meiner Wahrnehmung, auch in der bewegen mich sehr viel in der landwirtschaftlichen Welt, ein sehr großer Punkt. Und das ist auch eine der Parallelitäten mit der Medizin, dass halt gewisse Macht- und Einflussinteressen da sind und die so viel Geld haben, dass sie auch das Narrativ bestimmen in vielen Fällen, obwohl manchmal die Lösung sehr einfach wäre. Oder zumindest wissen wir, was das Ziel wäre. Wie wir es dann umsetzen, ist vielfältig. Und die Landwirtschaft ist so vielfältig wie die Leute, die sie betreiben, muss ich mittlerweile sagen. Und es gibt, ich kenne genug Betriebe, wenn wir jetzt heute gesehen haben, das sind so gern, und ich habe überhaupt nichts gegen Global 2000, ja, ich bin da schon eingeladen gewesen, aber man versucht, eine komplexe Materie manchmal sehr einfach darzustellen. Und dann wird dann gerechnet, wie viel Wasser, Gott sei Dank haben sie dazu gesagt, dass es auch Niederschlagswasser ist, ja, weil ja, das ja. Wird sehr gerne gesagt, Trinkwasser und das kriegt das Rind. Ist ja nicht wahr, ne? Das ist der Niederschlag. Und dann muss man da fragen, wo wird das Rind im Kraftfutter irgendwo in einem Stall, wo es anbunden ist, oder auf der Alm ist gerade was anderes. Und dann gibt es noch viel interessantere Haltungsmethoden, wo das Rind überhaupt nicht zum Nahrungsmittelkonkurrenten des Menschen wird. Ist es übrigens global in sehr vielen Fällen gar nicht. Ja. Da sind Wiederkäuer dort eingesetzt, wo wir heute schon gehört haben, wo man gar nichts anders machen könnte. Also wo Landwirtschaft sich im Ackerbau ausschließt weitgehend. Und dann gibt es so Haltungsformen, so integrative Geschichten. Da haben sie ein Dinkelfeld und in dem Dinkelfeld wächst schon eine Untersaat. Und wenn der Dinkel gedroschen ist, dann geht die Untersaat auf und dann wird das mit ganz spezifischen Methoden beweidet und zwar nur sehr kurzfristig. Ja, da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür. Man versucht hier natürliche Gegebenheiten zu imitieren und im Endeffekt fressen diese Rinder dann Gras, wo andere Äcker brach liegen. Das ist die Winterbrache, Schwarzbrache, Winterfurche. Da ist nichts, da liegt die Erde brach. Und dort fressen sie, und zwar brauchen die nicht mehr einen Stall, die sind das ganze Jahr draußen und werden somit gar nicht zum Nahrungsmittelkonkurrenten des Menschen. Und was machen sie tatsächlich? Sie verbessern die Bodenbiologie, sie machen die Böden fruchtbarer, was eindeutig ganz simpel auch messbar ist. Ja. Und was interessant ist, ist, dass die Landwirtschaft praktisch andere Ergebnisse generiert im einzelnen Betrieb, als was wissenschaftliche Studien herausfinden. Die sagen, die Methode funktioniert nicht. Und dann geht man dort auf den Acker und sieht, wie sie funktioniert. Und das finde ich sehr erstaunlich.
Ja, das ist das, was ich meine. Uns fehlt die Transdisziplinarität. Also die Kooperation Wissenschaft und Praxis, um das gegenzuprüfen. Das ist ein Phänomen der Medizin, Evidence-Based Medicine. Wenn das nicht passiert ist, gibt es das nicht, oder dann ist es sowieso falsch. Und das ist ein großes Übel. Dasselbe auch mit den Kräutern. Auch ich habe mich auch mit Phytopharmaka längere Zeit befasst. Auch hier wissen wir, dass die Pflanzen sehr wohl antibiotisch, antimykotisch, antiviral wirken können und also auch bei Krebserkrankungen hier ihre Wirkung zeigen. Das wissen wir heute, das können wir heute langsam, vieles nicht, aber wir sind gerade am Weg dazu, nachweisen. Aber bis das nicht nachgewiesen ist, hat es keine Gültigkeit. Ja? Also, oder darf es nicht als solche Wissen ja, in der Bevölkerung verbreitet werden, aber wir können das
eigentlich. Es hat keine Lobby, ganz einfach nicht.
Genau, ja, logisch.
Ja. Ja. Also wenn Sie den Krähen nehmen, ja, jetzt ist Erntezeit, steirisches Penicillin, sagen die Steirer dazu. Es ist nachgewiesen antibakteriell wirksam und ist gesund bei allen möglichen oberen Respirationstraktgeschichten. Aber das hat kein Lobby, die Krähenwurzel an sich, vielleicht die steirische Gemüsebauernvereinigung vielleicht. Aber dann hat sie es auch schon wieder. Ja.
Ja, das sind systemrelevante Fragen. Wieder, wann wird etwas untersucht, wer finanziert? Und wann gilt es als belegt? Und das ist, ja, das ist ein Systemproblem, das wir derzeit haben. Ja, bitteschön.
Ja, also ich bin ja sehr beeindruckt von dieser Landwirtschaftsmedizinachse. Und Herr Grasberger hat das ja sehr interessant hervorgehoben mit diesen Parallelen, nicht? Also, und dass die Medizin eigentlich relativ wenig Interesse hat, was da im Boden eigentlich stattfindet, wo ja dann unsere Nahrung mehr oder weniger direkt herkommt. Die Frage an Sie jetzt hauptsächlich, Sie sind ja wirklich ein auch für mich sehr eindrucksvoller Grenzgänger, also wirklich praktisch, ja. Ich habe da ziemlich viel, da können wir darüber noch reden, Erfahrungen in dem Bereich. Wie sehen denn Sie jetzt die Perspektive in den Institutionen? Also jetzt meine ich jetzt wirklich die Universitäten. Sie sind ja sehr, sehr bekannt durch diese zwei Bücher. Und soweit ich weiß, hat die SFU sich für Sie interessiert und Sie haben dort auch eine Affiliation. Die MedUni hat... Weiß ich nicht, das müssen Sie kommentieren, vielleicht kann man da nicht so frei reden, wie ich gelernt habe in Österreich. Bin ja Münchner Berufssozialisation. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Die Global Health, One Health, Planetary Health, also das sind alles und Lancet und so. Und wir schauen, also jetzt auch deutscher Sprachraum, schaut immer, was machen denn die? Ja? Also auch der Detlef Ganten hat sich ja sehr engagiert in Berlin. Wir hatten ihn auch hier eingeladen. Das war minimalistisch, das Interesse. Ja? Mhm. Obwohl Wien ja auch eine sehr, sehr tolle Medizin hat im Prinzip. Aber da geht es jetzt wirklich um Visionen. Ja? Wo, in welchen Institutionen gibt es eine Vision einer, wie ich schon einmal früher in den 80er Jahren genannt habe, ökologischer Medizin? Also wo die Integration von diesen beiden Fächern, Ökologie jetzt akademisch gemeint, nicht jetzt so vulgärsprachlich, wo gibt es das? Wo ist da Ihre wo glauben Sie, wo da was wächst? Ja? Und Österreich könnte das ja auch ganz gut machen, ne? Als Land der Dichter und Denker vielleicht.
Naja, also zunächst vielleicht übergeordnet Deutschland, Österreich, die Welt. Es hat sich einfach vieles sehr vereinheitlicht. Ich würde jetzt Österreich nicht anders sehen als andere Länder da. Es ist halt auch hier eine Globalisierung zu verzeichnen. Zweite ist, es hat, glaube ich, nichts mit der MOW oder der SFU zu tun. Ich habe als gerichtsmedizinisches Lehrfach hat das dort gar nichts damit zu tun. Da bin ich schon länger, als bevor irgendwie von dem anderen die Rede. Ich war auf der MOW lange angestellt. Nur bin ich seit meiner Zeit aus Hamburg wieder zurückgekommen, halt dort nicht wieder als Hauptangestellter extern, wo ich angestellt bin. Das ist ein anderes Thema. Sie fragen mich, in welchen Forschungsinstitutionen auf universitärer Ebene man hier ein offenes Ohr hat. Ja. Also es gibt schon Kooperationen. Ich komme jetzt gerade gestern eine Kooperation, die vom FEF gut gefördert wurde. Da geht es um Rindfleisch und Tierprodukte und Nachhaltigkeit. Das ist eine Kooperation der BOKU, der Veterinärmedizinischen Universität. Aber es sind auch andere NGOs, Vierpfoten, alles Mögliche vertreten. Das ist sehr, sehr interdisziplinär. Das Problem ist, das ist wieder in der Akademie halt irgendwo verortet. Und es gibt auch Kooperationen der BOKU mit Lehrbauernhöfen oder mit Bauernhöfen allgemein. Ja. Aber das ist dann wieder das System, das das Ganze einschränkt, weil sie haben halt für eine Masterarbeit ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit vielleicht. Also so langfristige Projekte sind nicht so leicht umzusetzen. Dann ist es so, dass sich die Landwirtschaft so ähnlich wie die personalisierte Medizin nicht verallgemeinern lässt, extrem heterogen ist. Was auf der einen Seite funktioniert, funktioniert auf der anderen nicht. Auch die Analysenmethoden oder wie die Methoden allgemein, Sie haben zuerst evidenzbasierte Medizin gesagt, die Evidenz hilft uns gar nichts, wenn die Methoden falsch sind oder ungenügend sind, um irgendeinen Effekt nachzuweisen, wenn man das Falsche untersucht. Ich weiß nicht, die Antwort ist sehr schwierig. Also ich frage mich auch oft, warum sich so wenig bewegt und vor allem, warum die Medizin sich nicht interessiert ausreichend dafür. Also ich kann Ihnen, ich will gar keine, das ist ja auch wurscht, wer das war, aber ich habe mit Kollegen gesprochen, das ist noch nicht so lange her. Ja, das Mikrobiom, das ist eine Erfindung der Pharmaindustrie, damit sie mehr Probiotika verkaufen können. Eine ansonsten differenzierte Kollegin, ja, die viel weiß, aber wie man sowas glauben kann. Ja. Also es ist absurd, weil das einfach die ganze Literatur, die Primärliteratur dem Ganzen widerspricht. Meiner Wahrnehmung nach sind die Leute, die im System sehr viel arbeiten, haben überhaupt keine Zeit, Primärliteratur zu lesen. Die bilden sich selbst, auch was Pandemien betrifft, aus den Nachrichten. Und nicht aus wissenschaftlichen Ergebnissen.
Ein Kollege von Klagenfurt hier und der Herr Peter Heindl hat ja diese Achse da mit der Sozialökologie, nicht? Also die ja wirklich eine integrative Kraft gehabt hätte mit der Wiener Filiale, sage ich jetzt mal salopp. Mit dieser Fakultät für, sag ich mal, interdisziplinäre Forschung. Ja, da wurde ja versucht, diese Inter- und Transdisziplinarität zu kultivieren. Leider wurde das aufgelöst. Ja, also wir bräuchten ja eigentlich, und ich weiß auch, der Herr Pitschmann hat sich auch an der Wiener Uni engagiert für eine fast Fakultät oder wirklich eine Subinstitution innerhalb der MedUni Wien, für Interdisziplinarität, weil das ist eine Kultur, ein Denken, ein Sprechen, ein Methodenarsenal bedienen zu können und so weiter. Und das ist eigentlich so die Frage, ob es das gibt oder nicht, oder weil ich nehme es nirgends wahr. Es ist in Deutschland, gibt es nur wenige, Leuphana-Universität und Kassel vielleicht noch und so, wo überhaupt, aber die Medizin ist immer außen vor. Die Medizin kümmert sich nicht darum. Das ist so bestürzend. Dann heißt es, Gesundheitswissenschaften kommen auf, nicht? Der Hurelmann und Laser in Bielefeld. Ja? Und die Medizin, Umweltmedizin ist ziemlich eingeschlafen mit einer relativ universellen Sichtweise. Da war ich ziemlich engagiert im deutschen Sprachraum damals. Ja? Also das ist deswegen nur die Frage, weil sie so prominent sind, müssten sich ja jetzt einige Universitätsinstitute, die so denken, Graz oder was ich wo, kümmern und sagen, ja hallo, also das brauchen wir, weil uns machen es immer die Engländer und Amerikaner vor mit diesem Global Health, Planetary Health. Das ist keine österreichische Sprechweise, ja.
Also da haben Sie recht, ja. Also ich meine, ich kann Ihnen das ja nicht so, ich bewege mich innerhalb der Blase und kenne daher ein paar Projekte, aber das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ und ich gebe Ihnen, dass Sie vollkommen recht, ja, fast schon an einer Revolution grenzend eigentlich, gell? Ja, es passiert gar nichts. Es ist sogar eher schlechter geworden. Ja.
Ja. Gut, Claudia, möchtest du noch etwas dazu sagen?
Ich kann nichts sagen zur Situation in der Medizin. Ich kann nur was sagen zur Situation von transdisziplinärer, auch sozialökologischer Forschung in Deutschland im Landnutzungskontext. Da ist meine Wahrnehmung eine ganz andere, nämlich dass es wirklich vielleicht noch nicht zum zentralen Paradigma wird, aber dass man überhaupt nicht mehr dran vorbeikommt und dass auch erhebliche Forschungsgelder in die Richtung fließen. So viele Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Richtung unterwegs sind, interdisziplinär arbeiten, ist eigentlich ein Muss und auch transdisziplinäres Arbeiten, also dieser ganz intensive Kontakt mit der Praxis, ist überhaupt nicht mehr wegzudenken. wie gesagt, Medizin nehme ich da auch nicht wahr in dem Bereich. Ja? Also Medizin ist tatsächlich immer außen vor. Aber wenn es um Sozialwissenschaften geht, wenn es um Politikwissenschaften geht, wenn es um die Naturwissenschaften geht, wenn es um die technischen Fächer geht, um Ingenieurwissenschaften geht, das funktioniert wunderbar. Also zumindest in Deutschland ist das meine Wahrnehmung im Augenblick. Bis hin dazu, dass die sehr grundlagenorientierte Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG mittlerweile auch in diese Richtung geht, die bisher sich also bei Anwendungsorientierung eher verabschiedet haben. Ne? Also das ist die große, große grundlagenforschungsorientierte Fachgesellschaft in Deutschland, die selbst die Fragen mittlerweile nach Stakeholder-Beteiligung sind offen gegenüber Formaten, die eben auch in die Gesellschaft reinwirken. Also da hat sich unglaublich was getan. Und das bildet sich tatsächlich auch finanziell ab. Und ich denke, dass das eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, die sicherlich nicht zurückgeschraubt wird. Aber die Medizin muss da noch den Eingang finden. Ja, das stimmt. Ich muss mich in 3 Minuten verabschieden. Falls das mein letzter Beitrag war, sage ich jetzt schon mal auf Wiedersehen und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Grüße nach Österreich.
Danke vielmals, danke, dass du dabei warst. Dankeschön.
Ich glaube,
ja, bitte.
Also ich habe sehr großen Respekt vor dem, was Sie hier vorgetragen haben, von nachhaltiger Landwirtschaft zu einem gesunden Lebensstil und dem Mikrobiom in dem Ganzen. Was mir vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die Verschmutzung, die zum Beispiel durch jetzt Medikamente mittlerweile in das Grundwasser gekommen sind und auch zum Beispiel das Mikroplastik, was sich in allen möglichen Lebensmitteln befindet. Meine Frage ist vielleicht, wie gefährlich würden Sie das jetzt einstufen? Ich habe zum Beispiel von einer Studie gehört von der Frau Dr. Shanna Swan, wo das Mikroplastik eine östrogenähnliche Wirkung zeigt und in vor allem schwangeren Frauen und dadurch weiters bei Männern das Peritoneum sich kongenital verkürzt und da das mit einer Unfruchtbarkeit einhergeht. Und das ist jetzt eigentlich ein sehr unmittelbares Problem. Und ob jetzt die Lösungen, die Sie oder zumindest die Richtungen, die Sie zeigen, so ein Problem mitlösen würden oder ob das auch vielleicht drastischere Maßnahmen benötigen würde.
Ja, also vielen Dank für die Frage. Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich fürchte mich dann immer, das ist klar, das habe ich einfach nicht beleuchtet hier, weil es hier zu kurz kommt. Wir könnten stundenlang über das Thema reden. Die Landwirtschaft ist nicht schuld an allem und überhaupt von Schuld will ich hier gar nicht reden. Das sind einfach Entwicklungen, die wir nicht abgesehen haben, aus vielfältigen Ursachen. Und Sie haben angesprochen Mikroplastik oder beziehungsweise Kunststoff allgemein und die hormonähnliche Wirkung. Das sind die sogenannten endokrinen Disruptoren, die wieder eine eigene Entität sind, eine eigene Wirkungsgruppe, nicht die gar nicht Dosis-Wirkungsbeziehung aufweisen oft, sondern in geringsten Mengen hormonartige Wirkung entfalten. Nicht nur im Plastik, sind nicht nur die Weichmacher, sind sehr viel Umweltchemikalien, endokrine Disruptoren. In manchen Teilen auch noch vollkommen unverstanden. Sie haben die Infertilität oder die abnehmende Fertilität angesprochen. Das ist auch etwas, was wir einfach aus Spermiogrammen über die Jahrzehnte kennen, dass die abnimmt. Die Ursachen sind wahrscheinlich auch vielfältig. Sie können nicht auf eine hindeuten. Die Umwelttoxine sind sicher eine Ursache dafür. Ja. Abschließend weiß man es nicht genau, ganz ehrlich, was alles dahinter steckt. Man kann es nur beobachten und beunruhigt sein. Ja. Dem folgen ja dann Grenzwertverschiebungen, die werden dann wieder nach unten gesetzt, damit wieder alles normal ist. Oder nach oben, wenn es um die belasteten Lebensmittel geht, muss man ganz offen sagen, die folgen nicht immer einer Logik, die Grenzwerte. Ja, es gibt viele Faktoren, die noch eine Rolle spielen. Also das Mikroplastik finden wir mittlerweile im Körper, ich glaube eine Kreditkarte pro Woche oder sowas. Ja. Wir finden es in der Plazenta. Wir finden diese Umweltchemikalien im Nabelschnurblut. Die haben deswegen alle ein Imageproblem, weil sie für sich genommen im Zeitausschnitt, wo man es beobachtet, nicht sofort zu schweren Erkrankungen oder zum Tod führen. Aber es ist ein Gesamtcocktail, der über eine längere Lebensspanne halt wirkt. Und das erschwert das Ganze natürlich hier kausal zuzuordnen. Wir wissen, dass dieses ganze Exposom eine Rolle spielt, aber diese Suche nach einzelnen Schuldigen und Quantifizierung des Risikos wird immer schwieriger. Ja, es wird überhaupt, es wird Systemwissenschaft, schön, dass Sie es angesprochen haben, also die Komplexität, Chaosforschung, Systemwissenschaften immer wichtiger eigentlich in diesem Zusammenhang. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich die Medizin da ungern dann auf ein sein Terrain wagt, weil die wollen, also das ist schon so, ich will gar nicht Kritik, ist eine Beobachtung einfach, ja, dass man hier gerne einfache, klare Antworten hat, mechanistisch, abstraktes Weltbild und Krankheits- und Körperbild hat. Und ich muss selber sagen, es ist ein sich selbst auch auf die Probe stellen, wenn man sich mit dieser Materie auseinandersetzt, weil wir einfach sehr oft ohne Antworten spazieren gehen. Ja, es ist extrem komplex und du bist ja dann nicht mehr jemand, der so gesehen wird oder für sich selbst den Anspruch hat, auf alle Fragen eine Antwort zu haben, sondern es ist echt offen, ergebnisoffen, wo wir da hinreisen. Aber ich meine, ich glaube, Grundeinsichten haben wir schon, gell, dass so wie es jetzt nicht weitergehen kann.
Die Einsicht kommt von außen, leider Gottes, nicht vom Inneren. Ich bin jetzt schon kritisch der Medizin gegenüber. Wir haben weiterhin nicht fix in der Ausbildung eine Ernährungsmedizin als Fach implementiert. Wir wissen, dass die Ernährung, wie wir sie heute pflegen, hauptverantwortlich ist für Krankheit. Also diese Diskrepanz ist schon etwas bedrückend. Das Zweite, ich glaube auch, dass wir in der Medizin, falls wir das vorher hatten, Neugierde verlieren und Interesse. Also wir müssen faktenbasierte Informationen aufnehmen, sogenannte faktenbasierte Informationen. Aber das war's. Und kreatives Denken, recherchieren, kooperieren, interdisziplinäres Arbeiten ist kein Thema. Es ist ein schwieriges Studium, es ist aufwendig, es ist zeitintensiv. Und dem wird kein Raum geboten. Und wenn man dann fertig ist, dann haben wir evidence-based als Basis und der Rest ist Schweigen im Wald. Und der Begriff esoterisch, der wird auch hier dann verwendet, der mit Kräutern daherkommt. Zum Glück haben wir da jetzt schon eine ganz gute Datenlage und auch ein eigenes Fach für Phytopharmakologie. Aber das ist schon sehr exotisch. Also wenn ich sage, ich habe mich mit Kräutern befasst, dann bin ich schon am Rande. Und mit Ernährung oder Ernährungspsychiatrie, das ja offenbar sehr viele interessiert, also ja, das ist, sie kocht wahrscheinlich gerne oder irgendetwas, aber von Radikalbildungen im Zusammenhang mit Ernährung und psychischen Folgen, also das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum. Ja, im Anglosächsischen ist man schon ein bisschen weiter. Mhm. Da ist schon, es lässt einfach, es geht irgendwie nicht mehr ohne diesen Bereich. Und da kommen auch die meisten Forschungen heute her. Ja, lustigerweise aus Australien. Also jetzt in meinem Gebiet mit der Ernährungspsychiatrie, die sind hier sehr, sehr gut. Und hier langsam, naja.
Eigentlich ein wunderbarer Zustand. Man hat ja lange ein bisschen seinen therapeutischen Frust auch gehabt, oder, in Ihrem Fach. Und jetzt hat man auf einmal wieder diese Möglichkeiten. Ja? Allerdings müsste man dann mit einem Gastroenterologen vielleicht auch irgendwo beginnen, Kontakt aufzunehmen.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das schon versucht habe. Also... Es ist auch, wenn man Patienten eine Ernährungsumstellung empfiehlt, Psoriasis mit Gelenksaffination, wenn dann der Internist sagt, die Ernährungsumstellung, naja, wenn sie dran glauben und es hilft ihnen, dann ist ja auch gut, dann bin ich genau da drin gesagt, es ist halt nicht ganz, es ist noch nicht ganz reif in unserem Fach, dass wir diese Thematik haben. Ja. Also die Leute sind nicht rein. Sie sind außerhalb der Ernährungswissenschaftler. Jetzt interessieren sich, glaube ich, die Ernährungswissenschaftler mehr für Psychiatrie als die gesamte Medizin für Fragen der Ernährung und die Folgen. Ja. Also von dem her.
Aber es liegen ja die Daten vor und es ist extrem... Ja. Potenzial dahinter. Also in Großbritannien sind ja gar nicht unbedingt alle gesund in dem System. Hat man sich das angeschaut, wie man Typ 2 Diabetes Erkrankte, die Medikamente bekommen, die einfach krank sind. Ja? Durch eine simple Ernährungsumstellung innerhalb von einem Jahr 50% Medikamenten freimachen konnte. Ich sage jetzt bewusst, haben wir nicht geheilt, aber sie sind im normalen Bereich und haben nichts mehr. Also, das jetzt 50% der Probanden nehmen Sie einfach raus durch eine Ernährungsumstellung aus der Population at Risk. Wenn Sie jetzt das nehmen, dass das ein Risikofaktor für schwere Infektionsverläufe im Rahmen der Pandemie war, ich habe kein einziges Wort öffentlich darüber gehört. Genau.
Richtig.
Ja, nicht. Weil man da muss schon aufpassen. Es ist ja der Meinungskorridor massiv eingeschränkt und wenn Sie sowas sagen, dann sind Sie schon fast in der Leugnerabteilung.
Ja, naja, Diskussionskultur ist eingeschränkt. Er hat vorher begonnen, also die Frage ein einzustellender Manifest der Diabetes ist unheilbar. Ja? Ernährung ist dann schon eigentlich kein Thema mehr. Und da sind so viele Optionen offen. Wir wissen es heute auch, dass da sehr viel geht. Aber das ist ein Patient, der wird behandelt medikamentös. Ernährungsberatung auf Diabetesambulanzen zweimal eine halbe Stunde in der Gruppe oder so irgendwie. Also da kann ich...
Und dann auch sehr kalorienlastig und sehr mechanistisch auch.
Ja,
ne? Ich meine, Ernährung ist ja, wir haben ja diese ganze Geschmackswahrnehmungs- und Geruchswahrnehmungsvielfalt nicht ohne Grund im Rahmen der Evolution entwickelt, weil das für unser ganzes, erstens was den Genuss betrifft, von Bedeutung ist. Aber die interessantesten Feedback-Geschichten zwischen Ernährung und Sättigung und Nährstoffdichte und Nahrungspräferenzen, die kommen erstaunlicherweise aus der Forschung an Nutztieren.
Ja.
Warum die das eine oder das andere essen und wie der Körper von denen weiß, dass sie das jetzt brauchen. Warum frisst das Tier dieses Kraut, weil dort die Oxalsäure drin ist, die es nicht braucht oder braucht oder was auch immer. Da gibt es eine Latte an Publikationen dazu.
Ja.
Und beim Menschen ist die Ernährung eine lebenserhaltende Maßnahme.
Ja. Ich glaube, beschließen wir das hier so. Und danke für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit und danke den Referenten für Ihre Beiträge. Vielleicht sehen wir uns ja wieder einmal bei einer anderen Gelegenheit. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen sehr schönen Abend. Danke.